Im heutigen Podcast geht es um das Thema Beendigung und Beschränkung der elterlichen Sorge. Wir erinnern uns, wir hatten das Thema der elterlichen Sorge gegliedert in drei große Bereiche. Und zwar einmal das Thema bzw. die Frage, wer ist Inhaber der elterlichen Sorge? Das hatten wir abgehandelt unter Bezugnahme auf die Paragraphen 1626 und 1626a. Dann hatten wir erörtert, was ist Inhalt der elterlichen Sorge. Da ging es um die Paragraphen 1626, 1629, 1631 und 1632. Und nun müssen wir noch behandeln den großen Bereich der Beendigung und der Beschränkung der elterlichen Sorge. Und ich will zunächst einen Überblick geben über die hier relevanten Vorschriften. Einmal geht es darum, dass elterliche Sorge beschränkt oder auch beendet werden kann, wenn Eltern das Kindeswohl gefährden. Und der Entzug oder die Beendigung der elterlichen Sorge bei Kindeswohlgefährdung ist geregelt in § 1666 BGB. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Beendigung und Beschränkung von elterlicher Sorge im Zusammenhang mit Trennung und Scheidung. Ja, wie ja die meisten wissen, haben Trennung und Scheidung auch oder können Trennung und Scheidung auch Auswirkungen auf das Sorgerecht eines Elternteils oder auch beider Elternteile haben. Und in diesem Zusammenhang ist dann auch mit zu erörtern die Problematik des Umgangsrechts nach Trennung und Scheidung. Ein weiterer Aspekt im Zusammenhang mit elterlicher Sorge ist das Problem, dass ja auch Minderjährige, also Jugendliche, selbst Eltern werden können, also Kinder kriegen können. Und hier stellt sich die Frage, wie in diesen Fällen das Sorgerecht für das Kind dieser Jugendlichen oder für die Kinder dieser Jugendlichen geregelt ist. Das ist in § 1673 geregelt. Dann gibt es einen weiteren Punkt. Was passiert eigentlich, wenn Eltern die elterliche Sorge tatsächlich nicht ausüben können, zum Beispiel, weil sie sich im Ausland aufhalten für längere Zeit? Da gibt es eine gesonderte Regelung, das ist § 1674. Und dann gibt es noch eine Regelung, die dann greift, wenn Eltern sich in Fragen der Ausübung der elterlichen Sorge nicht einigen können. Also es gibt eine Regelung, die greift, wenn Eltern Meinungsverschiedenheiten haben. Zum Beispiel, wenn das Kind operiert werden soll und die Eltern sich nicht darauf einigen können, ob es überhaupt operiert werden soll oder sie können sich hinsichtlich irgendeiner Methode nicht einigen. Da gibt es eine Spezialregelung eben in § 1628 BGB. Gut, diese Punkte werde ich nacheinander abarbeiten. Es geht jetzt zunächst einmal um den wichtigen Punkt, vor allem in der sozialen Arbeit wichtigen Punkt des Sorgerechtseingriffs oder der Beschränkung von elterlichen Sorge bei Kindeswohlgefährdung. Worum geht es hier eigentlich? Wie alle wissen, gibt es eine große Vielzahl von Eltern, die ihre Elternverantwortung nicht hinreichend ausüben können, manchmal auch nicht wollen. Es gibt Eltern, die ihre Kinder vernachlässigen. Es gibt Eltern, die Gewalt gegen ihre Kinder ausüben. Bis hin zu, es gibt Eltern, die ihre Kinder sexuell missbrauchen. Und diesem Problem hat sich der Gesetzgeber in § 1666 BGB gewidmet, den ich zunächst einmal vorlesen möchte. Und zwar zunächst in Absatz 1. Es heißt dort wie folgt: Wird das körperliche, geistige oder seelische Wohl des Kindes oder sein Vermögen gefährdet und sind die Eltern nicht gewillt und nicht in der Lage, die Gefahr abzuwenden, so hat das Familiengericht die Maßnahmen zu treffen, die zur Abwendung der Gefahr erforderlich sind. Und dieser letzte Teil, die Maßnahmen zu treffen, die zur Abwendung der Gefahr erforderlich sind, der wird dann im Absatz 3 des Paragraphen 1666 weiter konkretisiert. Also es wird ausgeführt, welche Maßnahmen da eigentlich konkret gemeint sind. Und da heißt es wie folgt: Zu den gerichtlichen Maßnahmen nach Absatz 1 gehören insbesondere erstens Gebote, öffentliche Hilfen, wie zum Beispiel Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe und der Gesundheitsfürsorge in Anspruch zu nehmen. Zweitens, Gebote für die Einhaltung der Schulpflicht zu sorgen. Drittens, Verbote, vorübergehend oder auf unbestimmte Zeit die Familienwohnung oder eine andere Wohnung zu nutzen, sich in einem bestimmten Umkreis der Wohnung aufzuhalten oder zu bestimmende andere Orte aufzusuchen, an denen sich das Kind regelmäßig aufhält. Viertens, Verbote, Verbindung zum Kind aufzunehmen oder ein Zusammentreffen mit dem Kind herbeizuführen. Fünftens, die Ersetzung von Erklärungen des Inhabers der elterlichen Sorge. Und dann schließlich sechstens, die teilweise oder vollständige Entziehung der elterlichen Sorge. Ich möchte mich zunächst dem Tatbestand dieses Paragraphen 1666 widmen. Und dieser Tatbestand enthält einen zentralen Begriff, nämlich den der Kindswohlgefährdung. Dieser Begriff wirft in der Praxis relativ viele Probleme auf, weil es doch eine gewisse Uneinigkeit hinsichtlich der Frage gibt, was denn eigentlich dieser Begriff genau bedeutet. Der Bundesgerichtshof der führt hierzu aus, dass eine gegenwärtige oder zumindest unmittelbar bevorstehende Gefahr für die Kindesentwicklung abzusehen sein muss, die bei ihrer Fortdauer eine erhebliche Schädigung des körperlichen oder geistigen oder seelischen Wohls des Kindes mit ziemlicher Sicherheit voraussehen lässt. Man merkt an dieser Definition, dass man mit ihr nicht viel gewinnen kann, weil der Bundesgerichtshof letztlich, wenn man das Ganze ein bisschen zusammenkürzt, sagt, dass eine Gefahr für das Kindeswohl eben dann vorliegt, wenn das Kindeswohl mit ziemlicher Sicherheit in Kürze geschädigt sein wird. Man merkt also, die ganze Begründung oder die ganze Begriffsdefinition ist ein Stück weit tautologisch. Sie erklärt sich mit sich selbst. Und deshalb greift die Praxis und letztlich auch die Rechtsprechung gar nicht so sehr auf diese Definition zurück, sondern auf fachliche Standards. Es gibt nämlich in der Fachwelt und auch in der Justizwelt inzwischen Einigkeit, dass es fachliche Standards im Bereich von Kindeswohl gibt und es gibt auch anerkannte fachliche Standards. Und auf diese fachlichen Standards wird zurückgegriffen. Dazu werden zunächst Fallgruppen gebildet. Man kann also die Arten von Kindeswohlgefährdungen in Fallgruppen einteilen, wie zum Beispiel Vernachlässigung der Kinder, Misshandlungsproblematiken, Missbrauchsproblematiken und so weiter. Bei diesen Fallgruppen ist das so, dass diese Vernachlässigungsproblematik eindeutig statistisch im Vordergrund steht. Also das sind die häufigsten Fälle, dass Eltern ihre Kinder vernachlässigen und nicht so sehr die Gewaltproblematiken, die es natürlich auch gibt und die natürlich auch ernst zu nehmen sind. Wenn man sich einarbeiten will in diese fachlichen Standards, gibt es dazu reichhaltige Literatur, und zwar nicht juristische, sondern eben fachliche Literatur. Und ich will hinweisen auf ein sehr wichtiges Handbuch, welches auch in der sozialarbeiterischen Praxis eine große Rolle spielt. Das ist nämlich das sogenannte Handbuch Kindswohlgefährdung des Deutschen Jugendinstitutes. Und dieses Handbuch ist kostenlos im Internet als PDF-Datei erhältlich. Man kann das unter Google einfach eingeben, Handbuch Kindswohlgefährdung, und landet dann sofort dieses Handbuch als ersten Treffer. Gut, also wer wissen will, ob in einem konkreten Fall eine Kindswohlgefährdung vorliegt oder nicht, der muss sich mit diesen fachlichen Standards befassen und muss sozusagen den jeweils konkreten Fall mit diesen fachlichen Standards abgleichen. Und wer als Sozialarbeiter oder auch als Jurist an dieser Stelle Probleme hat, muss im Zweifelsfall auf externen Rat zurückgreifen. Und das tun dann die Gerichte auch. Sie holen nämlich in strittigen Fällen, wenn also die Kindswohlgefährdung nicht auf der Hand liegt, durchaus externe Gutachten von Psychologen, Ärzten und so weiter ein. Gut, dann gibt es noch ein paar weitere Tatbestandsmerkmale. Der Paragraph 1666 führt aus, dass das körperliche, geistige oder seelische Wohl des Kindes gefährdet sein muss. Er will damit ausdrücken, dass jede Kindswohlgefährdung Berücksichtigung findet, dass es also nicht nur um körperliche Misshandlungen und solche Dinge geht, sondern dass eben jede Art von Kindswohlgefährdung erfasst ist. Und dann gibt es noch einen zweiten Punkt, da wird ausgeführt, da sagt der Gesetzgeber, dass das Gericht eben handeln muss, wenn die Eltern nicht gewillt oder nicht in der Lage sind, die Gefährdung abzuwenden. Damit will er sagen, dass es nicht auf die Schuldfrage ankommt, also es kommt nicht darauf an, ob die Eltern das nicht wollen, sondern oder nicht können, sondern es kommt eben darauf an, dass sie es nicht tun, dass sie die Kindswohlgefährdung nicht abwenden. Also die Schuldfrage ist bei dem Ganzen unerheblich. Es geht hier nur um eine schnelle Gefahrenabwehr. Die Schuldfrage spielt nur im Strafprozess oder möglicherweise auch im Haftungsprozess eine Rolle, aber eben nicht hier bei der Kindswohlgefährdung. Gut, so viel vielleicht zum Tatbestand des Paragraphen 1666 BGB. Ich will mich dann der Rechtsfolge widmen und auf der Rechtsfolgenseite sagt die Norm, dass das Gericht diejenigen Maßnahmen zu treffen hat, die zur Abwendung der Gefahr erforderlich sind. Hier haben wir es also damit zu tun, dass der Gesetzgeber die Maßnahmen jedenfalls an dieser Stelle, die da zu treffen sind, relativ offen lässt oder sehr offen lässt, weil er eben nur diesen Begriff der Erforderlichkeit einführt. Dazu muss man wissen, dass der Begriff erforderlich ein Terminus technicus im Recht ist und immer andeuten will, dass hier der sogenannte Verhältnismäßigkeitsgrundsatz gilt. Der Gesetzgeber will also sagen, das Gericht muss diejenigen Maßnahmen treffen, die zwar einerseits die Gefahr sicher abwenden, die aber andererseits nicht unnötig scharfen Maßnahmen oder mit unnötig starken Maßnahmen in das Elternrecht eingreifen. Also er will sagen, der Richter muss bei seinen Maßnahmen jeweils das mildeste Mittel wählen. Ja, also einerseits die Gefahr sicher abwenden, aber andererseits von den zur Verfügung stehenden Maßnahmen das mildeste Mittel wählen. Das bedeutet eben Verhältnismäßigkeit. Und dieser Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, der ist an mehreren Stellen im Gesetz konkretisiert. Also der Gesetzgeber macht deutlich in seinen weiteren Ausführungen, wie er denn gelten soll. Und zwar einmal in dem Absatz 3, den ich bereits vorgelesen hatte. Wenn man diesen Absatz 3 sich nochmal genauer anguckt, merkt man, dass der Richter zunächst versuchen soll, die Eltern durch relativ milde Mittel wieder in ihre Elternverantwortung zu bringen, nämlich zum Beispiel, indem er den Eltern Gebote auferlegt. Zum Beispiel Gebot für die Einhaltung der Schulpflicht zu sorgen, das hatte ich vorgelesen. Und man merkt sozusagen, dass die Aufzählung, die da in dem Absatz 3 enthalten ist, sich so langsam steigert, also dass die Maßnahmen sich so langsam steigern in ihrer Intensität. Und erst ganz am Ende steht der teilweise oder vollständige Entzug der elterlichen Sorge sozusagen als schärfste Sanktion gegen die Eltern. In der Praxis läuft das so ab, dass die Richter zu mündlichen Verhandlungsterminen laden, da sind auch die Eltern anwesend, die Eltern werden befragt und die Richter erörtern die Angelegenheiten mit den Eltern. In aller Regel ist auch das Jugendamt anwesend und nimmt zu der Angelegenheit Stellung. Und es ist so, dass in einer Vielzahl dieser Verfahren tatsächlich zur Entscheidung steht, ob in das Elternrecht eingegriffen werden soll oder nicht, ob also Elternrecht teilweise oder ganz entzogen werden soll. Weil diejenigen Fälle, wo die Richter mit bloßen Geboten oder Auflagen möglicherweise noch etwas heilen könnten, die landen oft erst gar nicht beim Familiengericht, sondern es sind schon die Fälle, wo das Kindeswohl erheblich gefährdet ist, die dann bei den Familiengerichten landen. Und deswegen geht es in diesen Verfahren tatsächlich sehr oft um den Entzug oder den teilweisen Entzug der elterlichen Sorge. Ich will noch einmal einen Moment bei dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz bleiben. Es gibt noch einen weiteren Paragraphen, in dem dieser Verhältnismäßigkeitsgrundsatz konkretisiert wird. Und zwar ist das der Paragraph 1666a BGB, also der nächste Paragraph. Und in diesem Paragraphen, den ich jetzt hier nicht vorlese, den Sie aber unbedingt studieren sollten, wird letztlich ausgeführt, dass das Familiengericht erst dann zu einem vollständigen Entzug der elterlichen Sorge greifen darf und erst dann zu Maßnahmen greifen darf, die mit einer Trennung des Kindes von der Familie verbunden sind, wenn zunächst versucht wurde, durch helfende und unterstützende Maßnahmen die Kindswohlgefährdung abzuwenden. Und erst wenn dies versucht wurde oder wenn dargelegt wird, dass das aussichtslos erscheint, dann darf das Familiengericht Maßnahmen ergreifen, die dann letztlich eine Trennung von Eltern und Kind herbeiführen können. Gut, ich will mich dann weiter befassen mit dem Punkt teilweise oder vollständiger Entzug der elterlichen Sorge, also mit einer dieser Maßnahmen, die das Familiengericht eben ergreifen kann, und zwar der schärfsten Sanktionen, zu der das Familiengericht greifen kann. Also der Maßnahme, die in § 1666 Absatz 3 Nummer 6 geregelt ist. Die Familiengerichte greifen zu diesen Maßnahmen, wenn sie der Auffassung sind, dass ein Verbleib des Kindes in der Familie nicht mehr sachgerecht ist. Und da gibt es eben einmal die Variante, dass das Sorgerecht vollständig entzogen wird. Wenn das Familiengericht das Sorgerecht vollständig entzieht, passiert ja Folgendes. Die Eltern sind dann zwar noch Eltern, sie haben also insbesondere auch noch ein Umgangsrecht und sie haben auch noch eine Unterhaltspflicht, aber sie haben eben kein Sorgerecht mehr. Das heißt also, in allen Sorgerechtsfragen können sie nicht mehr entscheiden. Also all die Fragen, die wir zu den Paragraphen 1629, 1631, 1632 erörtert hatten, also Aufenthaltsbestimmung, dann die tatsächliche Ausübung der Sorge, da können die Eltern überall nicht mehr entscheiden. Und das Familiengericht schlägt sozusagen mit seiner Entscheidung eine Lücke in die elterliche Sorge oder in das Elternrecht, muss man genauer sagen. Und diese Lücke muss gefüllt werden. Und da gibt es eine Regelung dazu, die findet man allerdings nicht beim Sorgerechtsentzug, sondern in einem anderen Unterabschnitt des Familienrechts. Und zwar ist in § 1773 geregelt, dass ein Minderjähriger einen Vormund erhält, wenn er nicht unter elterlicher Sorge steht. Naja, und wenn das Familiengericht die elterliche Sorge entzogen hat, dann steht ja der Minderjährige nicht mehr unter elterlicher Sorge und deswegen ist ein Vormund zu bestellen. Und dieser Akt der Vormundsbestellung geschieht sozusagen in einem Zug, in einem Beschluss gleichzeitig mit dem Entzug der elterlichen Sorge. Als Vormund können bestellt werden Privatpersonen. Allerdings ist es so, dass also jede Privatperson, die geeignet ist, kann zum Vormund bestellt werden. Allerdings ist es so, dass tatsächlich die Gerichte große Schwierigkeiten haben, ausreichend Privatpersonen zu finden, die bereit sind, Vormundschaften auszuüben. Und deshalb ist es gesetzlich im Vormundschaftsrecht so geregelt, dass dann, wenn eine geeignete Person nicht gefunden werden kann, das Jugendamt zum Vormund bestellt wird. Und beim Jugendamt ist das dann eine bestimmte Person, die diese Vormundschaft im Einzelfall wahrnimmt. Bei der Vormundschaft muss man sich das allerdings so vorstellen, dass der Vormund eines Kindes, insbesondere wenn es sich um einen Jugendamtsvormund handelt, in aller Regel das Sorgerecht gar nicht faktisch im Alltag ausübt. Das heißt, der Vormund nimmt gar nicht das Kind bei sich auf, damit es bei ihm leben kann. Das kann auch gar nicht so sein, weil so ein Jugendamtsvormund zum Beispiel oft bis zu 50 Kinder hat als Vormund. Und deshalb wird es in der Praxis so gemacht, dass der Vormund das Kind dann Kraft seines Sorgerechtes bei dritten Personen unterbringt. Und diese dritten Personen sind dann eben entweder Pflegepersonen, in der Praxis auch Pflegeeltern genannt, oder aber Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen, also Heime. Der Vormund schließt dann also mit diesen Pflegeeltern bzw. mit den Heimen einen Vertrag. Und aufgrund dieses Vertrages halten sich dann die Kinder in den Heimen oder in den Pflegefamilien auf und die faktische Erziehung der Kinder wird dann eben in diesen Einrichtungen übernommen. Ja, dann gibt es eine weitere Figur des Eingriffs in das elterliche Sorgerecht und zwar gibt es auch die Variante, dass das Familiengericht nur einen Teil der elterlichen Sorge entzieht. Und eine Rechtsfigur, die man da oft antrifft, ist, dass das Familiengericht das Aufenthaltsbestimmungsrecht entzieht. Und dieses Aufenthaltsbestimmungsrecht dann einer dritten Person überträgt, damit sie es für die Eltern wahrnimmt. Und das ist in § 1909 geregelt. Und in diesem § 1909 steht eben, dass ein Kind dann einen Pfleger kriegt oder auch einen Ergänzungspfleger kriegt, das ist das gleiche begrifflich, wenn es teilweise nicht unter elterlicher Sorge steht. Und wenn eben nur das Aufenthaltsbestimmungsrecht entzogen ist, steht das Kind teilweise nicht unter elterlicher Sorge und bekommt einen Pfleger. Und der Pfleger übernimmt dann eben diesen Teil der elterlichen Sorge. Wenn man zu dieser Konstruktion greift, dass eben nur das Aufenthaltsbestimmungsrecht entzogen wird, dann kann der Aufenthaltsbestimmungspfleger eben wiederum bestimmen, und zwar gegen den Willen der Eltern bestimmen, dass das Kind sich zum Beispiel in einem Kinderheim oder aber auch bei Pflegeeltern aufhalten soll und kann den Aufenthalt des Kindes in der Einrichtung oder bei den Pflegeeltern gegen den Willen der Eltern durchsetzen. Man greift sozusagen zu diesem im Vergleich zum vollständigen Entzug der elterlichen Sorge milderen Mittel deshalb, weil eben der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz gilt und weil man nicht schärfer ins elterliche Sorgerecht eingreifen will und soll als unbedingt nötig. Und mit dem bloßen Entzug des Aufenthaltsbestimmungsrechts kann in der Regel das Ziel erreicht werden, das Kind fremd unterzubringen. Und man will eben erreichen, dass die Eltern einen Teil an Restverantwortung behalten und will erreichen, dass die Eltern sich von sich aus weiter für ihr Kind interessieren und sich um ihr Kind kümmern. Ja, so viel zum Entzug der elterlichen Sorge nach § 1666 und 1666a. Beim nächsten Mal besprechen wir die Punkte Entzug und Beschränkung der elterlichen Sorge bei Trennung und Scheidung, bei Minderjährigkeit, bei tatsächlichem Hindernis und bei Meinungsverschiedenheiten der Eltern.